In dieser Episode spreche ich mit Lama Gelick aus buddhistischer Sicht darüber, warum wir uns mit dem Thema Krieg und Waffenlieferungen in die Ukraine beschäftigen sollten, ob Gewalt mit Gegengewalt und also auch mit Waffen begegnet werden darf, welche Rolle das Thema Angst dabei spielt und wie wir es bei all den schwierigen Nachrichten und Situationen momentan schaffen, unser Herz trotzdem nicht zu verschließen, sondern uns mit den Themen zu beschäftigen.
Butterbrot, dein Podcast für Orientierung, Wachstum und gesunde spirituelle Nahrung.
Herzlich willkommen zu dieser Butterbrot-Episode. Ich bin Markus Klemm, hallo.
Hallo, ich bin Lama Gelick, hallo.
Ja, heute der Tag, an dem wir diese Episode aufnehmen, ist der 20. Januar 2023 und es sind fast 11 Monate vergangen, seitdem am 24. Februar letzten Jahres das Putin-Regime die Ukraine überfallen hat. Seitdem herrscht dort Krieg. 15 Millionen Menschen sind derzeit auf der Flucht. Die Vereinten Nationen sprechen von der größten Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Es wird getötet, verletzt, gefoltert, zerstört und Menschen zeigen sich wieder einmal von ihrer grausamsten Seite überhaupt. Das Leid, das dadurch verursacht wurde und wird, ist unermesslich. Und die Luftlinie gerade einmal knapp 1500 Kilometer von Deutschland entfernt. In diesen Tagen, auch heute, wird jetzt gerade darüber diskutiert, ob Deutschland den Kampfpanzer Leopard 2 zur Verteidigung an die Ukraine liefert oder zumindest die Genehmigung dazu erteilt. Und das ist derzeit genau die Situation und der Hintergrund für die heutige erste Episode unseres Podcasts zum Thema Waffenlieferung an die Ukraine, ja oder besser nicht. In unserem Butterbrot-Podcast geht es ja insbesondere um die buddhistische, um die Dharma-Perspektive. Und vor allen Dingen aus dieser Sicht wollen wir uns auch heute dem Thema nähern. Das Thema ist heikel, heikel deshalb, weil es für Zündstoff sorgt in buddhistischen Gruppen, aber auch für jede Einzelne und jeden Einzelnen, die versuchen, ihr Leben nach buddhistischen Maßstäben zu leben. Und wir haben diesen Zwiespalt, der herrscht auch sehr gut an den ganzen Messages, an den Nachrichten gesehen, die wir im Vorfeld dieser Episode erhalten haben. Ein paar davon werden wir auch noch hören. Und ganz grob können wir eigentlich die Meinungen und Fragen zu genau diesem Thema Waffenlieferung an die Ukraine in 3 Kategorien einordnen. Die einen, die sagen, ich bin absolut gegen jegliche Waffenlieferung. Gewalt darf grundsätzlich niemals mit Gewalt bekämpft werden. Die anderen, die sagen, ich war immer gegen den Einsatz jeglicher Waffen, aber seit dem Krieg gegen die Ukraine hat sich meine Meinung geändert und ich fühle mich selber nicht gut damit. Und wiederum einige, die sagen, ich will von diesem ganzen Thema und dem Krieg nichts hören. Da ich nichts machen kann, tangiert mich das auch nicht. Und was mich persönlich vor allen Dingen erstaunt hat, war die Vehemenz vieler Nachrichten und die Vehemenz, mit der die eigene Position bekräftigt worden ist. Und das war für mich auch ein Zeichen, wie viel Emotion und Unsicherheit genau mit diesem Thema verbunden ist. Das habe ich selber gemerkt, als ich mich auf die Moderation dieser Episode vorbereitet habe. Und Gelick, mich würde jetzt zu Beginn eigentlich mal interessieren, wie ging es denn dir ganz persönlich in deiner Vorbereitung auf diese Episode, als du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast? Hat es dich mehr oder weniger kalt gelassen oder hat es dich doch sehr stark umgetrieben?
Ja, mich hat es also doch auch aus verschiedenen Ebenen sehr berührt. Ich glaube einfach mal als Mensch, irgendwo auch als Europäer. Ich habe gemerkt, wie stark auch einfach die Worte auf mich gewirkt haben. Krieg, Ukraine, auch einfach Russland und einfach die Worte haben da doch eine ganze Menge Erinnerungen, Worte aus dem Kalten Krieg, aber auch andere Sachen hervorgerufen. Ich habe dann Aufnahmen gesehen von älteren Menschen, die die Kriegswirren des Zweiten Weltkriegs noch als Kinder erlebt haben und habe gesehen, auch jetzt für mich als Traumatherapeut, die tatsächlich wieder in Traumatisierungen kamen. Das hat mich wirklich sehr berührt, das zu sehen. Ein bisschen habe ich mich auch geschämt, weil es über die Ukraine hinaus noch viele andere Konflikte gibt, also im Jemen, ich denke auch an die Kurden, an verschiedene, und habe mich so ein bisschen geschämt, dass tatsächlich irgendwie Europa und scheinbar die Ukraine mir näher sind, vermeintlich näher sind, dass mich das mehr berührt hat als andere Konflikte. Zum Beispiel, dass es wieder einen Bombenanschlag, einen Terroranschlag im Irak gegeben hat oder so, wo ich merke, das geht mir gar nicht so unter die Haut. Ne? Und habe einfach versucht, wirklich dann dieses Thema mehr in die Meditation und in meine Kontemplation auch mit hineinzunehmen und zu gucken, warum einige Themen bei mir mehr Spuren hinterlassen als die anderen, und habe das zum Anlass genommen, einfach auch nochmal nachzuschauen, was ist das eigentlich. Ich habe dann versucht, habe Bücher gelesen, Artikel gelesen, um einfach die politische Situation besser zu verstehen, um zu verstehen, woher kommt dieser Konflikt, was wirken da für Kräfte. Und wahrscheinlich ist es ein großes Sammelsurium von verschiedenen Dynamiken und Kräften, die zu diesem Konflikt geführt haben. Nicht nur seit dem 24. Februar, aber bestimmt auch viele Sachen, die davor unterlassen worden sind oder instigiert worden sind. Also verschiedene Sachen. Ne? Und es ist immer noch schwer, das irgendwie sozusagen unter einen Hut zu kriegen.
Ja, in der Tat. Also mir ging es auch so, dass einerseits die Komplexität ist ja unglaublich bei diesem Thema, was da alles mit reinspielt. Und aber interessant fand ich jetzt auch, dass du gesagt hast, dass es ja auch noch so viele andere Konflikte gibt, auch kriegerische Auseinandersetzungen auf der Welt, die uns offenbar gar nicht so belasten. Und dass einfach das Thema der geografischen Nähe offenbar doch sehr, sehr, sehr stark ist dabei.
Und ja, bestimmt aber einfach auch, dass es irgendwo uns auch an den Zweiten Weltkrieg und die Zeit danach erinnert.
Ja, offenbar, offenbar.
Also dass das irgendwo auch einfach nochmal so wie alte Traumata nochmal ins Gewahrsein bringt und uns das einfach ja, ein bisschen in Angst und Schrecken auch bringt.
Ja. Ich meine, das haben wir auch so ein bisschen, das ist jetzt zwar ein anderes Thema, trotzdem bei der Pandemie gesehen, was auf einmal auch wenn es keine echte Knappheit war hier in Deutschland, aber trotzdem auf einmal wurde angefangen, massiv zu horten, dass einfach diese ganzen Erfahrungen aus der Vergangenheit, auch wenn wir sie selber nicht gemacht haben, sondern unsere Vorfahren, dass das immer noch sehr stark nachwirkt.
In der Tat. Ja, so als wären die wirklich bei uns im Fleisch und Blut, ja.
Ja, und so ist es, so erlebe ich das auch tatsächlich bei diesem Konflikt in der Ukraine. Aber lass uns doch mal anfangen und darüber reden,
ja,
warum wir überhaupt darüber nachdenken sollten, warum es wichtig sein könnte, sich mit dem Thema Waffenlieferungen und dem Krieg in der Ukraine überhaupt auseinanderzusetzen. Denn wir hatten einige Statements von HörerInnen, die genau das Gegenteil meinten. Und ich möchte eine Nachricht, die das eigentlich ganz schön zusammenfasst und die exemplarisch für viele ähnliche Zuschriften steht, in Teilen mal ganz kurz vorlesen. Von Yvonne kam das. Ich merke sofort, wie ich mit dem Thema nichts zu tun haben will und in Abwehr gehe, weil ich das Wort Waffen mit todbringender Materie verbinde. Ich weiß nichts von der Auseinandersetzung dort und halte das Thema weit weg von mir. Welchen Einfluss auf materieller Ebene habe ich? Keinen. Zitat Ende. Und Gelik, was würdest du jetzt sagen, warum sollten wir als BuddhistInnen und Interessierte am buddhistischen Weg, warum sollten wir uns vielleicht doch mit dem Thema beschäftigen und es eben nicht einfach so von uns fernhalten?
Ja, ich denke, es gibt einfach verschiedene Ebenen. Ne? Jetzt scheint uns das Thema näher als zum Beispiel die Konflikte im Jemen. Oder vielleicht auch, wie es in Syrien war oder so. Und am Ende ist es ein bisschen grotesk, dass wir bei manchen Menschen sozusagen das Leiden ignorieren oder nicht beschauen und bei anderen schon. Spirituell gesehen ist es so, dass eigentlich alle Wesen sozusagen wie Brüder und Schwestern für uns sind. Das heißt, wir leben auf dieser Welt zusammen, sind verbunden, und man kann diese Verbundenheit einfach nicht ignorieren. Das heißt, was ich denke, ob ich mein Herz offen halte für das Leiden von anderen Wesen, ist natürlich eine Entscheidung. Aber die Realität ist doch, dass wir wirklich alle zusammenhängen. Und da das eine Realität ist, muss ich mich damit auseinandersetzen. Zum anderen denke ich, dass wir jetzt in diesem Zeitpunkt der Menschheit und auch in Deutschland, Europa, natürlich in einer Demokratie leben. Und wir dürfen das nicht leicht nehmen. Ja, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, weil wir haben ja gesehen, wie schnell Sachen, Situationen kippen. Und ich glaube, wir müssen da am Ball bleiben, emotional. Ne? Also, dass wir sozusagen Mitbürger, also dass wir dieses Mit wirklich aktiv leben und uns aktiv mit den Dingen auseinandersetzen und aktiv die Welt formen, weil wir jetzt in verschiedener Hinsicht an einem Wendepunkt sind. Ne? Wir sind jetzt so viele Menschen auf der Welt, die Situation geopolitisch ist so eng, dazu kommen noch klimatische Sachen, die wir bearbeiten müssen. Wir können da nicht zumachen. Wir müssen am Ball bleiben, wir müssen aktiv wählen, aktiv Demokratie formen und aktiv verlangen, dass bessere Lösungen zum Wohle anderer halt geschaffen werden.
Ja, das mit dem Thema Demokratie sehe ich genauso als jemand, der auch politisch aktiv ist. Leuchtet alles ein. Ich möchte einmal nochmal zurückgehen. Du sagtest, dass wir alle zusammenhängen, alle verbunden sind. Das ist ein Fakt. Also das hört man ja sehr häufig, aber was meinst du damit, dass wir alle verbunden sind und dass wir alle miteinander zusammenhängen?
Wir gehen ja, um das so kurz wie möglich zusammenzufassen, als Buddhisten davon aus, dass es kein eigenständiges, isoliertes Selbst gibt. Also zum Beispiel heißt das, dass ich nicht entschieden habe, wo ich geboren wurde, dass ich auch meine Genetik nicht entschieden habe, dass ich mehr über das Geflecht, in dem ich lebe, definiert werde, als sozusagen aus eigenständigen Entscheidungen. Man würde das Ich nennen, das sozusagen die Macht hätte, da bestimmte Entscheidungen zu treffen. Was mich mehr definiert, ist der Zusammenhang. Also das, was mir gesagt wird, das, was mir unterrichtet wird, das, was mit mir gemacht wird, bestimmt mich mehr als das, was sozusagen aus einer inneren Kraft oder einer inneren Entscheidung entsteht. Man nennt das Entstehen in Abhängigkeit. Das heißt, dass unser Sein nie isoliert von allem anderen entsteht. Das heißt, meine Entscheidungen, die werden dich beeinflussen und alle anderen und umgekehrt deine Entscheidungen mich und auch alle anderen. Das heißt, wir gehen da von einer anderen Logik aus. Der Thich Nhat Hanh, großer vietnamesischer Meister, nannte das Intersein. Es gibt nicht das isolierte Sein, ich gegen die anderen, sondern nur dieses sozusagen Zwischensein.
Aber das, also wenn ich dich richtig verstehe, hieße das ja, es gibt dann eine Verbindung zwischen mir, ich sitze jetzt gerade hier in Deutschland, und einer Person in der Ukraine beispielsweise. Das heißt aber, ob ich mich jetzt hier in Deutschland damit beschäftige oder nicht, hat das einen Einfluss auf diese Person in der Ukraine?
Sicherlich können wir da jetzt nicht mit Fakten den Finger drauflegen, aber in der Logik des Seins auf jeden Fall. Ja, das heißt, wie ich jetzt über einen russischen Soldaten denke, über die Mutter des russischen Soldaten, einer Frau in der Ukraine oder im Jemen, das macht sicherlich einen Unterschied. Das macht einen Unterschied, wie ich in Folge die Welt sozusagen kreiere und mit beeinflusse. Aber tatsächlich in dieser Realität des Zusammenseins macht es einen Unterschied, ob ich andere in mein Herz mit einbeziehe oder nicht.
Warst du jetzt gerade auf den Aspekt in der Demokratie eingegangen. Also ich habe es beispielsweise auch erlebt in einem buddhistischen Kreis, als ich davon berichtet habe, was der Vorsitzende der AfD von sich gegeben hat und dass mich das sehr geärgert und sehr verletzt hat. Und die Person, der ich das erzählt habe, die kannte noch nicht mal den Fraktionsvorsitzenden der AfD beispielsweise und meinte, ich beschäftige mich überhaupt nicht mit Politik, weil es ist doch viel wichtiger, sich mit dem Thema Erwachen zu beschäftigen, als mit den Dingen dieser Welt zu beschäftigen. Ich finde, das klingt jetzt auch ein bisschen wie das, was so in den Zuschriften kam zum Thema Waffenlieferung Ukraine. Und jetzt kann ich dich natürlich als tibetischen Lama fragen, ist es wichtiger, sich mit dem Thema Erwachen zu beschäftigen und da Dinge zu lesen, als täglich meinen Blick in die Zeitung zu werfen und zu wissen, was vor sich geht?
Ich denke mal, man muss wirklich von Fall zu Fall schauen. Würde man nur Politik machen, nur Zeitung lesen, Bücher lesen und nicht in den eigenen Geist gucken. Das heißt nicht schauen, wie kann mein eigenes Sein reifen, ne, sich öffnen und ins Erwachen finden, dann passiert das auch nicht. Das heißt, das sollte schon jetzt für jemanden, der sich diesem Weg verpflichtet fühlt oder da Inspiration findet, sollte wirklich jeden Tag eine Zeit damit verbringen, wo er denn die Welt so lässt, wie sie ist und dann wirklich sich darauf konzentriert, was hält mich denn jetzt gerade davon ab, ganz frei und ganz wach zu werden und diesen Prozess des inneren Freiwerdens und dann natürlich auch die Qualitäten von Mitgefühl und Liebe zu fördern, ganz aktiv zu fördern, das sollte die Nummer eins sein. Dann zum anderen war es aber auch so, dass der Buddha ja damals ins Erwachen gefunden hat. Er hat sich dann zeitweise wirklich stark isoliert, hat wirklich alles Weltliche zurückgelassen, hat aber dann mutig auch auf die Welt Einfluss genommen als erwachter Mensch. Das heißt, er hat dann Frauen als Schüler akzeptiert, das tat man damals nicht. Frauen waren sozusagen da als unfähig oder schmutzig erklärt. Der hat Leute aus den niederen Kasten mit in die Ränge genommen, der hat alle auf gleiche Höhe gesetzt. Das heißt, er hat Leute gefördert, die in der Gesellschaft nie gefördert worden sind. Denen wurde nicht mal Lesen und Schreiben beigebracht. Das heißt, der war da ja auch sehr sensibel, mutig und revolutionär auch. Hat dann zum Beispiel auch Kriege geschlichtet. Das heißt, er wurde bei 3 Konflikten zu Rate gezogen. 2 konnte er legen, konnte er beruhigen. Und bei dem 3. hat es dann tatsächlich trotzdem Krieg gegeben. Ne, das heißt, wir sehen jetzt jemanden, der eine Phase hatte, sich sehr zurückgezogen hat, sehr auf die eigenen Prozesse eingelassen hat, aber dann auch sehr aktiv und sehr kreativ, aber auch für mich revolutionär auf die Gesellschaft eingewirkt hat.
Ja, also so ein bisschen.
Also beides ist richtig.
Ne? Ja, genau, so ein bisschen das, was man so oft sagt, das eine tun, ohne das andere zu lassen, offenbar.
Ja, so, das klingt gut, ja. Das heißt, es braucht auf dem Weg zur Befreiung einfach diese Zeit, wo man in sich geht und die Wurzeln vom Leiden der eigenen Verschleierung halt aufspürt, ne, um sozusagen diese Freiheit in den Prozess der Befreiung zu kultivieren. Aber ich denke, wir können uns dann nicht von der Welt nur zurückziehen und sagen, okay, das geht mich nichts an, aber zu sagen, okay, kann ich jetzt gerade nichts machen? Und ich schaue dann auf das, was wichtig ist, ist auch richtig. Das heißt, wenn ich die gleichen Gedanken immer und immer wieder denke oder das gleiche Thema immer und immer wieder nur aus der gleichen Perspektive bespreche, hat es auch keinen Sinn. Mhm. Ja, das heißt sozusagen immer wieder gegen die gleiche Wand rennen, das geht auch nicht. Das heißt, wir müssen dann auch sozusagen beides anwenden, indem wir gucken, ich wiederhole mich gerade, ich werde stinksauer, ich werde blockiert, ich werde ängstlich. Und dann ist der Moment, zurückzupendeln, nach innen zu gucken und zu sagen, okay, was ist gerade mit mir los? Warum hänge ich gerade fest? Mhm. Ja, das heißt, wir brauchen definitiv beides.
Genau, und wir werden auch dann nochmal etwas später darauf eingehen, was vielleicht so ein bisschen darunter steckt, weshalb ich mich unter Umständen so sehr dagegen wehre, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber lass uns jetzt mal ein bisschen zum deutlich heikleren Thema kommen, und zwar Waffen an die Ukraine liefern oder nicht. Ich meine, wir können festhalten, dass der Einsatz von Waffen immer eine Form von Gewalt ist. Da gibt es überhaupt nichts zu deuteln. Und wer Waffen liefert, unterstützt den Einsatz von Gewalt oder macht ihn überhaupt erst möglich. Und die Frage, die sich so viele stellen, nämlich die Frage nach dem Einsatz und der Lieferung von Waffen und die vorher immer mit Nein vielleicht beantwortet worden ist, ist offenbar auf einmal jetzt mit diesem Konflikt quasi vor der Haustür gar nicht mehr so klar mit Nein zu beantworten. Und eine Hörerin, Raffaela, hat diese Frage sehr treffend formuliert und uns als Audionachricht geschickt. Und die hören wir uns jetzt auch mal direkt an.
Hallo Markus, hallo Lama Gelek. Ich habe eine Frage an euch. Wie wird das Thema Gewalt mit Gewaltbekämpfen aus Dharma-Perspektive betrachtet? Also kann überhaupt Leid verringert werden, indem Leid an anderer Stelle unterstützt oder verursacht wird?
Ja, das ist die Frage von Raffaela. Wenn Waffen geliefert werden, ist das Ziel, dass sie am Bestimmungsort eingesetzt werden. Das ist Gewalt. Gewalt erzeugt Leid. Und die Frage, die dahinter steht, kann Gewalt und Leid eingesetzt werden, um Leid zu bekämpfen? Oder anders ausgedrückt, darf Gewalt eingesetzt werden, um noch größeres Leid zu verhindern?
Ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage und ich finde es eigentlich auch wirklich gut, dass die Frage kommt, dass wir darüber reden können. Es ist alles nicht so einfach. Wenn wir auf Karma gucken, Karma heißt ja, welche Dynamik hat welche Konsequenz. Und das, was am meisten sozusagen das Resultat beeinflusst, das ist die Motivation. Das heißt, was ich erreichen will und wie tief ich mich darauf einlasse, das bestimmt in der Hauptsache das Resultat. Dann gliedert sich das ja ein in die Dynamiken von allen anderen. Das heißt, wir können nicht wirklich sagen, ich habe jetzt hier das gemacht und es hatte ein schlechtes oder ein gutes Resultat. Das wäre zu einfach, weil das ganze Thema zu komplex ist. Das heißt, ich kann nicht genau sagen, ich mache jetzt das und guck hier, ich kann dir das beweisen, hier ist das gute Resultat oder hier das ist das schlechte Resultat, jetzt habe ich bewiesen, dass deine Idee falsch ist. Das wäre zu einfach. Aber worauf wir uns verlassen können, ist zu beobachten, was motiviert uns. Und dann muss man irgendwo auch dieser Motivation dann trauen, zum Besten aller halt das machen und mit dem Resultat leben und immer wieder neu anfangen. Also.
Darf ich da ganz kurz mal einhaken, weil es nicht ganz klar ist für mich. Würde das heißen, wenn meine Motivation positiv ist, dann ist das mit dem Karma kein Problem, wenn ich dafür auch Gewalt anwende? Das könnte jetzt die Schlussfolgerung
ja und
daraus
nein.
sein. Okay.
Ja, also es geht in die Richtung. Wir müssen aber wirklich aufpassen, dass wir da jetzt nicht zu kategorisch werden. Gewalt ist Gewalt. Ne? Das tut weh und es ist nicht besser dadurch.
Genau, es
ne?
schafft
es
Leid. Es schafft definitiv Leid.
Ja, es schafft Leid. Aber ganz wichtig ist zu gucken, was ist die Situation und was ist meine Motivation. Das heißt, wenn Krieg ist, dann ist es einfach schlecht. Ne? Dann wird daraus nicht auf einmal gut. Nicht, wenn ich irgendwas mache oder wenn ich nichts mache. Ne? Also das wird nicht auf einmal gut. Das wäre sehr naiv zu denken, dass auf einmal alles gut wird. Ja, es ist einfach da, die Sachen, das ist auch logisch, wenn man guckt, wie die Leute in der Welt agieren, wie sie ihre Emotionen ausleben, wie egoistisch gedacht wird, dass das dann auch mal in verschiedenen Gegenden immer wieder zu Krieg führt, ist eigentlich logisch. Das wäre die Konsequenz. Ne? Die Leute bemühen sich zu wenig um Frieden und Verständnis. Es wird zu sehr an sich gedacht und das gibt Konflikte und wir sind jetzt in einem Konflikt. Das heißt, wenn ich einen Konflikt in so einer schwierigen Situation lösen will und dann sozusagen radikale Entscheidungen treffen muss, die aber mit einer guten Motivation, also um Konflikt zu beenden oder zu verbessern, mache, ist das jetzt in dem Sinne nicht negatives Karma oder nicht so negativ, wie es sich anhört. So, und da muss man sagen, müssen wir wirklich ganz genau jetzt gucken. Wir sind ja in so einem sehr komplexen System. Ich weiß jetzt nicht, ich habe, wie gesagt, versucht, es rauszufinden mit Büchern und Artikeln, um zu gucken, wer ist gut und böse und komme da aber nicht weiter. Ja, also zwischen dem amerikanischen Imperialismus, dem russischen, weiß ich nicht, wo ist jetzt eine gute oder eine schlechte Seite. Ne, wurde in der NATO-Politik Fehler gemacht, ganz sicher. Haben die Russen Fehler, hat der Putin Fehler gemacht, ganz sicher. Ne, sonst hätten wir keinen Konflikt. Das heißt zu sagen, ich stelle mich auf die Seite der Guten, das ist zu einfach, das wäre naiv, das können wir jetzt nicht hinkriegen. Zum anderen sehe ich aber auch, dass das Ende des Zweiten Weltkriegs erreicht worden ist, wo einfach ganz massiv sich Leute, Staaten verbunden haben und dann sozusagen Hitlers Armee die Wehrmacht niedergerungen haben. Ja, war das das Beste? Vielleicht. Vielleicht. War das gut? Nein. Es sind Millionen, Millionen von Toten und immer noch Traumata, die da sind. War das gut? Nein. War das vielleicht das Beste, was man hat tun können? Vielleicht. Ja, und vielleicht ist wirklich auch jetzt Waffen in die Ukraine liefern, um sozusagen diesen Konflikt niederzuringen. Vielleicht ist das das Beste. Ich kann es nicht wirklich sagen. Aber wichtig ist, dass ich mir traue meiner Motivation. Ich gehe jetzt nochmal zurück zum Buddha. Was hat der Buddha dazu gesagt? Der hat durchaus den Mönchen gesagt, die durch schwierige Gebiete mussten, wo viele Räuber waren, dass die einen Stock tragen können und sich auch verteidigen können. Ne, der hat durchaus gesagt, okay, wenn ihr in solchen schwierigen Lagen seid, geht nicht alleine, ne, sozusagen verbündet euch, schützt euch. Und ihr könnt auch dann mit dem Stock um euch schlagen, wenn ihr angegriffen werdet. Ja, und die Motivation ist natürlich sozusagen, sich zu schützen. Ist nicht, ich trage einen Stock und wenn mir einer in den Weg kommt, dann benutze ich den Stock, um mir den Weg frei zu machen. Es geht wirklich um diese Motivation, diese guten Bedingungen auch aktiv zu schützen. Ja, da gibt es verschiedene Beispiele und so sehe ich das eigentlich auch, dass Länder, wo Freiheit gelebt werden kann, ne, wo sozusagen Philosophie, Wissenschaft, Medizin, aber auch Spiritualität frei praktiziert werden kann, dass das schützenswert ist. So würde ich das sagen. Ne, während zum anderen ich das auch einsehe, dass es dann Orte gibt und auch Leute gibt, die sagen, okay, ich kümmere mich da nicht drum. Ich fokussiere wirklich auf dieses spirituelle, auf das spirituelle Weiterentwickeln, wie zum Beispiel Mönche und Nonnen in einem Kloster sagen, wir gucken uns die Nachrichten gar nicht an, sondern hier ist ein Zentrum, wo wir nur an diese Dinge denken. Dass das auch wichtig ist, kann ich mir auch vorstellen, ne? Aber hier habe ich das Gefühl, braucht es ein bisschen mehr
Ja,
unsererseits.
also du hast gerade schon ein bisschen was angesprochen, was auch kam an Nachrichten. Beispielsweise Claudia, die geschrieben hat, das wäre der erste Krieg, der durch Waffen beendet wird, oder? Und da dachte ich mir auch, ja, das sagt man ganz oft, aber so wie du es auch gesagt hast, wenn man es mal so betrachtet, ganz nüchtern betrachtet, ist der Zweite Weltkrieg nur durch den massiven Einsatz von Waffen beendet worden tatsächlich. Und eventuell noch größeres Leid verhindert worden. Ich meine, wir wissen nicht, das ist immer die Frage, was wäre, wenn, wissen wir nicht genau, aber zumindest ist das auch mal ein Fakt. Und Gabi hat geschrieben, Waffenlieferungen sind immer Bestandteil von Gewalt. Egal aus welcher Sicht betrachtet, Angreifer oder Verteidiger, lösen sie keinen Konflikt, sondern leiten Gewalt ein oder halten sie am Fortdauern. Das ist auch ein interessanter Aspekt, oder?
Und auch da kann ich auch mitgehen. Sicherlich könnten wir jetzt eine Entscheidung treffen, hey, lass uns alle Waffen einschmelzen, wir machen Stühle für Schulen draus oder Krankenhausbetten, wäre ich sofort natürlich dabei zu sagen, hey, lass uns den ganzen Kram einschmelzen, dass wir uns dann damit nicht an die Kehle gehen. Es gibt einfach wirklich einen ganz unseligen Prozess und das ist halt der Prozess der Angst. Ja, das heißt, wenn mein Nachbar irgendwo aufrüstet oder eine Mauer baut oder sonst irgendwas und ich das persönlich nehme und auch selber eine Mauer baue und der auf einmal, keine Ahnung, eine Waffe, ein Schwert oder ein Messer hat und ich meine, okay, gut, wenn der jetzt einen schlechten Tag hat, besser habe ich auch mal ein Messer oder ein Schwert und dann irgendwann eine Pistole und es wird sich weiter und weiter bewaffnet. Das Prinzip müssen wir verstehen, dass wir dadurch Szenarien kreieren in unseren Köpfen und Feindbilder schaffen, die irgendwann entladen werden wollen. Das heißt, es lädt sich so auf, dass irgendwann die einzige Möglichkeit, das zu entladen, ein weiterer Krieg ist. Und das ist was, was über die Jahrhunderte, Jahrtausende immer und immer wieder passiert ist. Ich habe das nochmal nachvollzogen, nochmal über die gallischen Krieger von Caesar, das ist ja ganz gut auch beschrieben. Sozusagen auch die politische Vorbereitung drauf, sehr viele Sachen, die mit Adolf Hitler, mit Mussolini, mit Stalin, auch ein bisschen so wie Donald Trump, wo die Sachen sich wiederholen. Das sind immer wieder so Bilder, wenn starke Angst da ist oder Leute verunsichert werden, auch aktiv politisch verunsichert werden, dass sie dann starke Führer wollen und denen dann auch nachrennen. Das heißt, wenn wir uns stark bewaffnen, ist natürlich die Gefahr groß, dass sich so ein angstgetriebener Prozess entlädt und wir dadurch sozusagen den nächsten Krieg vorbereiten. Und da kann man wirklich nicht sagen, was ist richtig und falsch. Wichtig ist, dass wir jetzt, wo wir uns als Deutsche auch wieder aufrüsten, dass wir wirklich schauen, was machen wir da gerade? Sind wir dabei, uns zu schützen oder bereiten wir den nächsten Konflikt vor? Es kamen dann so Worte, ja, Deutschland muss jetzt in Europa eine führende Kraft in der Militarisierung übernehmen. Da dachte ich, was ist denn hier los? Wo geht das denn auf einmal hin? Ne, einen Moment wollten wir uns schützen, auf einmal wird dann wieder geführt und werden Positionen bezogen. Und das ist das Problem daran. Vielleicht gar nicht mal die Waffe selber.
Ja. Du hattest jetzt das Beispiel nochmal vom Buddha genannt, der seinen Mönchen erlaubt hat, einen Stock bei sich zu tragen, um sich verteidigen zu können, wenn sie überfallen werden, um ihr, ja, nicht nur Hab und Gut, falls sie etwas hatten, zumindest außer ihrer Robe, aber zumindest auch ihr Leben zu retten. Und da können wir uns jetzt natürlich auch die Frage stellen, wenn sowas grundsätzlich erlaubt ist, ist es dann in Ordnung, wenn wir jemanden, der in Bedrängnis ist, wenn wir dieser Person nicht zur Seite stehen, wenn wir nicht helfen, dass jemand von dieser Person ablässt beispielsweise? Also die Frage ist einfach, helfen wir jemandem, der in Bedrängnis ist, sich zu wehren oder nicht?
Ja, sag mal so wie ich aufgebaut bin, würde ich sagen, ich würde am liebsten natürlich helfen. Die Frage ist natürlich, habe ich die karmische Situation da wirklich verstanden? Helfe ich da wirklich? Was ist eigentlich zwischen diesen beiden Menschen los? Was für einen Konflikt haben die da eigentlich gerade? Kann man wirklich dann so von außen so schnell sagen, das ist gut und das ist böse? Prinzipiell macht es natürlich Sinn zu helfen, weil dann für den Täter sozusagen eine negative Tat verhindert wird und für das Opfer natürlich großes Leid erspart wird. Also prinzipiell würde man schon sagen, ja klar, auf jeden Fall. Dann zum anderen hatte ich irgendwann vielleicht als Kind geglaubt, dass die Amerikaner gut sind oder dass wir gut sind sozusagen, ne? Westlich, kapitalistisch, demokratisch. Dass das sozusagen überlegen ist, besser als alles andere ist. Und diese Gedankengänge sind auch gefährlich, wo halt dann aktiv interveniert wurde. Es wurden Waffen an bestimmte Rebellen geliefert oder an bestimmte Staatsmänner geliefert. Und da bin ich mir ganz sicher, dass das zu Leid geführt hat. Also diese Arroganz sagen zu können, wer ist gut und wir sind die Guten und wir steuern sozusagen das in der Welt, hat, glaube ich, zu ganz viel Leid geführt. Mhm. Auf allen Seiten, egal welche Form von Imperialismus, von den Römern an, ne, bis über die Osmanen, bis die Mongolen, bis sonst wohin, immer wieder aus diesem Gefühl der Überlegenheit. Und da müssen wir wirklich aufpassen, wenn wir intervenieren, dass wir das nicht aus diesem Gefühl der Überlegenheit machen.
Also das würde jetzt heißen, wenn ich dich richtig verstehe, im Grunde genommen muss ich erstmal die ganze Situation in ihrer gesamten Komplexität verstanden haben, um dann eventuell einem Angegriffenen zur Seite zu stehen, weil ich vorher nicht weiß, hat die Person es verdient oder nicht, angegriffen zu werden, oder hat sie es verdient, dass ich ihr helfe oder nicht?
Ja, also schwierig, es ist wirklich schwierig. Ich denke jetzt wirklich an die ganzen Waffenlieferungen, die auch vorher stattgefunden haben. Waffen, die nach Syrien geflossen sind, in den Iran, in den Irak, nach Nicaragua, nach Korea oder sonst wohin, war das gut? Nein, ich glaube, dass die Motivation gar nicht mal so war, die Leuten dort zu helfen, Leid zu vermeiden, sondern halt Machtinteressen durchzusetzen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass das nicht aus dieser Arroganz, sondern wirklich aus diesem Verhindern von oder Einschränken von Leid ist. Das Schlimmste, was wir tun können, karmisch gesehen, das ist töten. Das ist das Übelste, was passieren kann. Das zu verhindern, sollten wir alles dran setzen. Aber es ist natürlich grotesk zu sagen, wir nehmen Tod in Kauf, um das Töten zu verhindern.
Ist das wirklich grotesk? Also, weil es ist ja oft eine Realität.
Es fühlt sich grotesk an.
Es fühlt sich grotesk an.
Es ist die Realität. Ja, es ist die Realität.
Ich meine,
das passiert jetzt gerade.
Genau.
Und
dahinter steckt ja ganz oft die Frage, hinter vielen Aspekten, darf ich zum Beispiel eben einen Menschen opfern, ihn töten, um andere zu retten, die sonst von ihm getötet werden würden? Die Frage steckt ja eigentlich dahinter, oder?
Ja. Wenn das klar ist, würde man sagen, wahrscheinlich schon. Aber als Buddhist, wie gesagt, das Schlimmste, was man tun kann, ist töten. Und sozusagen jemanden zum Tod zu verurteilen, ist sozusagen das Gewagteste und Schlimmste, was man eigentlich tun kann. Das heißt, wir sind jetzt wirklich so an dem schlimmsten Ende von allen buddhistischen Gedanken eigentlich angelangt. Dass man sozusagen sagt, okay, ich nehme den Tod von russischen Soldaten in Kauf, um ukrainische Zivilbevölkerung zu retten, weil man einfach weiß, okay, auch die russischen Soldaten, die wollten eigentlich nicht unbedingt in den Krieg gehen, Ne? Und wenn, muss man sehen, wie sind die dann auch manipuliert worden, wie sehr sind aber auch die Ukraine, wie sehr sind wir manipuliert, dass wir zu diesen Meinungen kommen. Also es muss mit ganz viel Sensibilität und ganz viel Respekt geschehen. Was ich am liebsten machen wollte, und ich bin da auch ein bisschen aktiv, Trauma heilen, also wenn die Situation irgendwann befriedet, in irgendeiner Weise befriedet wird, tatsächlich dann mit Ukrainern, aber auch mit russischen Soldaten zu arbeiten, wenigstens ein bisschen, um dieses Trauma zu überwinden, weil wenn wir die Verletzungen nicht heilen, dann schwelen die und kreieren die nächsten Konflikte. Also wo ich gerne meine Energie reintun würde, ist halt Heilung.
Das schlägt jetzt einen weiten Bogen natürlich zu dem Zeitpunkt, wenn hoffentlich dieser Konflikt befriedet ist, und hat mich jetzt ein bisschen erinnert an Papst Johannes Paul II. Der war ja natürlich auch umstritten, aber trotzdem, es gab ja einen Attentat auf ihn, und der dann am Krankenbett seines Attentäters saß und die Hand des Attentäters gehalten hat, der ja auch verletzt war.
Also Samsara, das, was wir als den Kreislauf des Leidens beschreiben, ist so wie ein Gefängnis. Das kann nicht gut werden. Also es kann da nicht ein letztendlich gutes Ende geben. Selbst mit der besten Politik nicht. Das richtige Ende dieses Leidens, das passiert im eigenen Geist, indem man seine eigene Natur erkennt, die als weise, also sich selbst gewahr und mitfühlend erlebt. Und das, was gute Bedingungen schafft, und da ist wirklich nichts anderes möglich, das ist die Hinwendung zu anderen. Es gibt nichts in der Welt, was wirklich etwas Gutes schafft, sondern nur sozusagen diese altruistische Geisteshaltung. Nur wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu unterstützen, kann irgendwas Gutes in der Welt entstehen. Alles andere lässt schlechte Sachen entstehen, auch Krieg. Ja, das heißt, wir können tatsächlich Waffen liefern aus dieser Notlage heraus und sagen, okay, lass gucken, wie wir so schnell wie möglich da das Leiden eindämmen können. Ist das vielleicht das Beste, was wir tun können? Da gucken wir über uns hinaus und das ist vielleicht das Mitfühlendste, was wir in dieser gruseligen Situation tun können. Aber tun müssen wir, glaube ich, schon irgendwas. Es kann sein, dass man da einen Fehler macht, aber wichtig ist einfach, dass wir das machen. Wir müssen mitfühlen. Wir müssen einfach gucken. Wir müssen auch die Leute im Jemen und in Kurdistan mit einbeziehen.
Ja, und es gibt ja eben auch Menschen, die sich da tatsächlich ganz klar eine Meinung zu bilden müssen, weil sie entsprechende Entscheidungen treffen müssen.
Ja.
Und der Ausgangspunkt dieser Frage ist ja auch, was für eine Haltung habe ich persönlich als Buddhist, Buddhistin eigentlich dazu? Viele haben keine Haltung, jetzt nicht nur von Buddhistinnen. Ich habe gerade noch mal gelesen, die evangelische Kirche in Deutschland hat ja auch auf einer Synode darum gerungen, um eine Position zum Ukraine-Krieg und Waffenlieferung. Und die Ratsvorsitzende Kurschus hat Verständnis für Waffenlieferungen, und der Friedensbeauftragte der EKD, Kramer, lehnt es definitiv ab. Und in der Buddhismus aktuell, Ausgabe 422, gibt es auch ein Interview dazu, und eine sehr ehrwürdige bekannte Dharma-Lehrerin sagt dazu, ich zitiere: Eine Sache ist mir wichtig. Es ist auch eine Haltung zu sagen, ich kann in dieser Situation keine Stellung beziehen, denn alle Optionen sind inakzeptabel. Auf der einen Seite habe ich totales Verständnis dafür, und auf der anderen Seite frage ich mich, ist es nicht vielleicht ein bisschen zu einfach auch? Nur weil ich persönlich jetzt keine Entscheidung treffen muss, weil ich die vielleicht an gewählte VertreterInnen in der Politik delegieren kann, sich auf so eine Haltung zurückzuziehen. Denn letztlich ist es ja so, dass wir von eben diesen gewählten PolitikerInnen verlangen, dass sie dazu eine Haltung haben müssen, weil sie eine Entscheidung treffen müssen, ob wie jetzt in diesen Tagen, ob beispielsweise der Kampfpanzer Leopard 2 geliefert wird oder nicht. Und die Frage ist so ein bisschen, was wäre denn deine Empfehlung an den Bundeskanzler Olaf Scholz, wenn er dich anrufen würde als seinen persönlichen Beratungslama und fragt dich, soll ich liefern oder soll ich nicht liefern?
Also ich würde dann natürlich mit der Person, wie gesagt, ich kann nicht politisch beraten, weil ich dazu nicht ausgebildet bin. Da fehlt es mir an Fachwissen. Aber ich würde dann dem Bundeskanzler helfen, halt mit seinen Gefühlen klarzukommen. Ne, dass er Angst erkennen kann, Widerwillen erkennen kann, Wut, Scham, Traurigkeit, Druck. Und schauen, dass er da entlastet wird und dann irgendwann sagt, okay, aus diesem besten und entspannten und mitfühlenden Geisteszustand, den ich erreichen kann, komme ich jetzt zu dem Schluss. Zum Beispiel keine Waffen liefern oder speziell Waffen liefern. Das wäre das, was ich sozusagen als Lehrer, der sich mit dem Geist ein bisschen auskennt, sagen kann. Und Spiritualität oder auch der Weg der Befreiung heißt auch Reifung. Und wir können nicht einfach Meinungen anderer übernehmen, sondern wir müssen uns das selber erarbeiten. Auch wenn wir dann mit unseren Lehrern nicht übereinstimmen, ist es trotzdem ein wichtiger Prozess, natürlich im Dialog zu wachsen, aber dann wirklich auch zu einer bewussten eigenen Entscheidung zu kommen, ne, dem Gefühl im Herzen wirklich zu trauen. Und das Wichtigste ist, dass wir lernen, und da hilft uns der Buddhismus, hilft uns die Spiritualität, Angst loszulassen, Angst zu integrieren. Das ist ein Hauptaspekt davon, dass wir nicht aus Angst handeln. Und das ist, glaube ich, wirklich unser größter Feind, dass wir aus Angst gelähmt werden, inaktiv sind oder aus Angst sozusagen dann in den Angriff übergehen. Also Kämpfe, so kann man das auch beobachten zwischen Tieren, auch bei Menschen. Der Kampf beginnt, wenn einer Angst bekommt. Ja, und kompensiert dann mit einem, das ist das Wichtigste. Trauma heilen heißt Angst heilen, ja, die Wunden heilen, da entsteht Reifung und in reifen Menschen gibt es dann einfach auch reifere Entscheidungen zum Wohle aller. Das heißt, wenn der Olaf Scholz mich anrufen würde, würde ich mit ihm meditieren oder eine psychotherapeutische Arbeit machen, um zu gucken, wie kann er mit sich selbst in Kontakt kommen, sich von belasteten Gefühlen befreien und dann eine Entscheidung treffen. Und dann würde ich auch sagen, muss er sich entspannen. Vielleicht war das ein Fehler, vielleicht nicht. Aber er muss leider einfach was, er muss was machen. Er hat sich angeboten da und dann muss er zu einer Entscheidung kommen. Und ich würde ihm einfach helfen, ne, die mitfühlendste Entscheidung treffen zu können.
Und ich verstehe dich jetzt so und auch das Gespräch, das wir jetzt bis hierhin geführt haben, dass aus buddhistischer, aus Dharma-Sicht es eben keine klare Entscheidung möglich ist. Das heißt, insofern möglich, als dass einfach gesagt wird, aus Dharma-Sicht dürfen wir keine Waffen liefern. Das stimmt genauso wenig, wie aus Dharma-Sicht herzuleiten, es ist in Ordnung, Waffen zu liefern. Ich habe dich jetzt so verstanden, also korrigiere mich da bitte, dass es wirklich, beides ist grundsätzlich möglich und wir müssen uns im Grunde genommen, so gut es denn geht, ein klares Bild von der Situation verschaffen, um dann entscheiden zu können, ist es angemessen und hilfreich vielleicht auch, Waffen zu liefern oder ist es angemessen und hilfreich, keine Waffen zu liefern. Habe ich das so richtig verstanden bis hierhin?
Ja, so also würde ich es ausdrücken. Ich versuche es so vorsichtig und trotzdem aber auch so entscheidungsfreudig wie möglich zu machen. Meine Gedanken gehen vor allen Dingen aber auch in die Zeit zwischen den Kriegen. Ja, und auch Deutschland ist ja eventuell in der Zeit zwischen den Kriegen. Das heißt, aus den Dynamiken des Zweiten Weltkriegs lernen, die Traumata auflösen und heilen, aber auch schauen, dass halt diese ganzen konfliktbelasteten Beziehungen eigentlich den nächsten Krieg wieder erzeugen, der sich wieder entlädt. Und das ist für mich so der wichtigste Gedanke, dass wir jetzt sozusagen nicht sehen, okay, boah, da hat es jetzt einen Angriff gegeben, da hat es dies und jenes gegeben. Das hat sich auch entwickelt. Das hat sich aus Haltung, aus Kommunikation, aus Faulheit auch entwickelt, aus Vorurteilen, bis es dann irgendwann sich in dem Krieg entladen hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir gucken, wie man aktiv in der Welt zusammenlebt, um den nächsten Konflikt wirklich zu vermeiden.
Ich möchte jetzt, weil das zu dem passt, gerne nochmal ein Audio-Statement von Verena einspielen, die sich eine Meinung gebildet hat, aber es ist, glaube ich, sehr deutlich zu hören, wie sehr sie damit hadert. Wir hören einfach mal rein.
Meine Einstellung zu Waffenlieferungen hat sich seit dem Ukraine-Krieg geändert. War ich vorher dagegen und schon gar nicht in Kriegsgebiete, bin ich nun dafür, die Ukraine zu unterstützen. Zuvor hätte ich mich als Pazifistin bezeichnet. Nun frage ich mich, ob ich mich noch so nennen kann und ob zu Pazifismus auch gehört, jemanden so weit zu unterstützen, dass er sich selbst wehren kann, auch mit todbringenden Waffen. Hat das überhaupt noch irgendwas mit Pazifismus zu tun?
Ja, inhaltlich haben wir das schon ganz gut abgearbeitet. Und
Ja.
aber jede einzelne Person, die versucht, sich da eine Meinung zu bilden, kommt schnell in genau diesen Konflikt. Kannst du Verena nachvollziehen und ihren für mich zumindest
Total, ja.
hörbaren inneren Konflikt dabei?
Ja, total, total. Ich glaube, dass ich ähnliche Wege auch gegangen bin, vielleicht auch immer noch gehe und auch von mir eigentlich erwarte, dass sich meine Meinung darüber auch noch ändert, ne? Vielleicht mit der fortschreitenden Praxis oder je nachdem, wie die Welt sich gerade so entwickelt. Ich habe sicherlich auch Zeiten gehabt im Buddhismus, wo ich gesagt habe, okay, ich rühre mich nicht, also auf keinen Fall Gewalt in irgendeiner Weise fördern. Heute hat sich das sozusagen wieder ein bisschen zurückgeändert, könnte man so sagen, weil ich doch sagen muss, wenn mich hier da jemand angreifen würde, würde ich schon schauen, dass ich mich wehre. Also jetzt nicht unbedingt den anderen niederringen wollen, sondern aber auch eine negative Tat verhindern. Ich würde sicherlich auch versuchen, Leute, die ich kenne, Freunde oder andere Leute zu schützen. Also sozusagen, ich sehe das immer so in meinen Reaktionen, wenn sowas ist, auch bei Hunden oder bei Tieren oder so, dass ich eigentlich eher jemand bin, der so dazwischen geht und versucht, halt negative Handlungen zu verhindern. Es ist leicht, im Frieden Pazifist zu sein, aber Pazifist im Krieg zu sein, das ist einfach nochmal eine ganz, ganz andere Anforderung. Die Situation ist nochmal ganz anders. Und es ist durchaus vorstellbar, dass auch ein Buddhist oder ein weit spirituell fortgeschrittener Soldat den Krieg zum Besten lenkt. So komisch und grotesk das auch klingen mag. Ja? Dass jemand da ist, der bei sich bleibt und mitten im Krieg noch mehr Leid verhindert, so komisch das auch erscheinen mag. Was können wir machen, nochmal sozusagen hier als Hinweis, was man praktisch machen kann? Ich hatte es eben schon mal erwähnt. Wenn wir die gleichen Sachen mehrfach sagen oder denken, dann hängen wir fest. Ob wir das im Frieden festhängen oder in einer Kriegssituation oder in einer geopolitisch angespannten Situation. Die gleiche Sache zweimal denken macht keinen Sinn. Das heißt, wir brauchen dann eine neue Perspektive. Und ich würde jeden ermutigen, wenn er sagt, ich komme zu dem Schluss, auf keinen Fall Waffen, ich werde nie eine Waffe berühren, auch wenn es mein Leben kostet oder das Leben anderer, dann finde ich das gut. Wenn jemand sagt, ich nehme eine Waffe in die Hand, um Schlimmeres zu verhindern, dann finde ich das auch gut. Aber wichtig ist, dass wir nicht festhängen in unsere Gedanken und Gefühlen und merken, okay, ich wiederhole mich. Und dass wir dann nach innen kehren, dass wir dann uns sozusagen absichern. Absichern heißt einen sozusagen guten Raum finden, wo wir tatsächlich mit den unterliegenden Gefühlen in Kontakt kommen. Das ist immer Angst. Ja, und je mehr wir dann die Angst loslassen und merken, dass unser Erleben dann wieder in den Fluss kommt, dann ist das wirklich wünschenswert, dass wir dann jetzt in den Friedenszeiten, in denen wir noch sind, dass wir unser Deutschland oder unsere Welt halt mit einem friedlichen Geist halt weiter pflegen und weiter kultivieren. Das ist jetzt sozusagen unsere Aufgabe, wo es uns gut geht, dass wir nicht in Gedanken hängen bleiben, sondern dass unsere Herzen frei weiter eine bessere Welt kreieren, dass man mit Ukrainern, dass man die aufnimmt und hilft, dass man vielleicht aber auch irgendwann mit vielleicht dann einer neuen russischen Regierung wieder neu in den Dialog kommt, dass Wunden geheilt werden können. Aber ich würde sagen, wenn man in eine Belastung kommt, ist es wirklich durchaus richtig, auch Nachrichten zu beschränken. Ne, dass man sagt, okay, ich habe mich grundlegend informiert, es kommt gerade nichts Neues. Mir nochmal Bilder von Panzern anzugucken, macht mir bloß Angst. Dass man dann ganz bewusst seine Freunde trifft, dass man weiter Sport macht, dass man sich weiter gesund ernährt, dass man einfach wirklich als aktiver, gesunder Mensch positiv an der Gestaltung dieser Welt teilnimmt. Ne? Politisch, aber auch wirklich als Freund, ne? Dass man mit Leuten redet, sagt mal, Leute, haben wir drüber geredet, lass uns von was anderem reden. Lass uns davon reden, was wir an unsere Kinder weitergeben wollen, an die nächste Generation. Lass uns auch wirklich uns den positiven Gedanken zuwenden. Und der Maßstab für mich als Praktizierender, als Meditationslehrer, wenn man sich wiederholt, ist es Zeit, sich hinzusetzen und neue Perspektiven
zu bekommen. Also im Grunde genommen, weder sein Herz zu verschließen vor all dem, was passiert, aber sich auch nicht überfluten zu lassen von den Nachrichten und dem, was dann dadurch ausgelöst wird. Bringt uns zurück zu, zum Anfangspunkt eigentlich. Wir haben ein bisschen schon darüber gesprochen, dass eben einige sagen, ich will mich damit eigentlich gar nicht beschäftigen, das belastet mich auch viel zu sehr und ich kann auch das gut verstehen, denn dieser Krieg, der uns ja sehr beschäftigt, ist ja nicht der einzige Punkt momentan. Es gibt einen sich sehr stark anbahnenden Konflikt mit China beispielsweise. Und ich war vor kurzem, hatte ich die große Freude, einen echten Experten zu hören, Sicherheits- und Geopolitik, Professor Dr. Carlo Massala. Und er sagte, wenn der Konflikt mit China sich manifestiert, können wir mindestens einmal 10 an die Auswirkungen machen zu dem, was wir jetzt gerade mit Russland und Ukraine haben. Und es gibt so viele andere Konflikte und dann gibt es natürlich auch noch das, wovor uns alle anderen ernstzunehmenden WissenschaftlerInnen warnen, die Klimakrise, die Artenkrise und vieles andere. Und da ist es doch eigentlich schon verständlich, dass der Wunsch besteht, einfach mal zu sagen, sich abzuschotten, ich will von all dem nichts wissen, ich will hier einfach nur vor mich hinleben letztlich. Jetzt sagst du aber, sich nicht überschwemmen lassen, aber auch nicht verschließen. Aber wie kriege ich das denn hin? Wie kann ich tatsächlich dafür sorgen, dass ich gut mit all dem umgehen kann, mich nicht verschließe und auch nicht überschwemmen lasse? Wie schaffe ich das?
Ja, also das ist, klar, ist das jetzt dramatisch, ne, weil wir das auch global sozusagen sehen. Aber die Ursachen dafür sind ja vorher geschaffen worden, in den Jahrzehnten, Jahrhunderten vorher. Ne? Und es sind immer sozusagen egoistische Gedankenmuster, die die Welt, auch die Menschheit in Beschlag nehmen und die sozusagen dann das Schlechteste aus uns rausholen. Ne? Das ist bei Tieren so, das ist bei Menschen so, das ist eigentlich überall. Das ist wirklich ganz generell so. Wenn man jetzt sagt, wie hat der Buddha das sozusagen gestaltet, ne, dass er den Leuten gesagt hat, guck mal, es gibt für Leid einen Grund, ne, und das ist ein Prozess, ein innerer Prozess, der in uns abläuft, der hält uns gefangen. Es ist nicht die Schuld der anderen, wobei er natürlich jetzt nicht Leid und Ungerechtigkeit auf einmal für gut heißt. Ne? Das ist also sozusagen, wenn er sagt, okay, ihr müsst sozusagen bei euch selber schauen, ist das ein wichtiger Prozess des Übernehmens von Verantwortung, ohne jetzt sozusagen das Weltgeschehen zu verniedlichen oder zu sagen, das hat keine Relevanz. Aber der wichtige Prozess ist zu gucken, was ist die Wurzel? Und dann hat er das so aufgestellt, dass er erklärt hat, aus meiner Erfahrung haben alle Wesen den gleichen Urgrund, die gleiche Natur. Ich bin nicht anders als ihr. Und es gibt einen Weg, das zu entdecken. Und er hat das so gestaltet, dass er den Leuten geholfen hat, in eine möglichst einfache Weise in einem freundlichen Kontakt zu sein. Also, dass er zum Beispiel damals in Indien halt das Kastenwesen mehr oder minder abgeschafft hat. Das heißt, da, wenn du da zu so einer buddhistischen Gruppe gegangen bist und du warst dann dunkelhäutig oder Weißmann oder Frau oder aus einer Brahman-Familie oder einer, wie sagt man, Unberührbaren oder so, hast du die gleiche positive, freundliche Behandlung erfahren. Ja, und das war einfach sehr wichtig. Man nennt das halt Sangha. Und das ist da, wenn man das übersetzt, heißt es da, dann wird Tugend zusammengetragen. Also das heißt, es braucht ein Feld, wo wirklich Leute sich hinsetzen und sagen, okay, lass uns gucken, was uns was hilfreich ist für unsere Entwicklung. Also man findet sich da, man stützt sich. Ohne diese Unterstützung geht es nicht. Du wirst in unserer heutigen Welt von kapitalistischen Ideen, du musst wachsen, du musst schaffen, machen, von Politik und Klima wirst du umgehauen. Du wirst dann so angespannt und sozusagen handlungsunfähig, ist zu viel, du wirst überladen. Das heißt, es braucht diese Momente von Freundschaft, ne, von Treffen, wo so eine andere Perspektive gefördert wird. Der zweite Aspekt ist, dass man das jetzt nicht sozusagen so eine kleine Truppe, die dann irgendwie Bio-Tee trinkt und nur über Räucherstäbchen anzündet, sondern die dann aus dieser Plattform wirklich ihr Herz öffnet für alle anderen. Das heißt, es braucht dann wirklich, dass man von diesen Treffen aus dann in die Welt geht und lernt, da mutig auf andere, auf Konflikte zuzugehen und da positiv mitzuwirken. So, das ist das Setup. Und das ist sehr passend für uns auch, dass wir wirklich gucken müssen, was tut mir gut, ne, dass ich wirklich das ganz bewusst auf mich wirken lassen muss, um Kraft zu schöpfen, um mich zu erholen, um wieder zu Mut zu finden, um dann mutig wieder in die Welt zu gehen. Ja, das hat sich auch über die Jahrtausende nicht geändert. Und nochmal, das Wichtigste ist das Arbeiten mit der Angst. Ja, Angst, das ist das, was uns sich zusammenziehen lässt. Und Angst ist auch das, wo ich überreagiere und dann fähig bin, jemanden zu schaden. Das heißt, das Integrieren von Angst, das ist der Weg hin zu einem offenen Herzen. Und dazu sind sozusagen diese Gruppen, dafür ist Meditation und Kontemplation auch gedacht.
Das ist ja eigentlich ein ganz schöner Schluss, finde ich. Also, dass es möglich ist. Ich meine, dass es möglich ist, haben wir beide, glaube ich, auch immer wieder erfahren. Und ich finde das jetzt nochmal sehr wichtig, was du sagtest. Im Grunde genommen diese Pendelbewegung zu haben, immer wieder einen Ort zu haben, du hast es jetzt gerade mit der Sangha oder der Gruppe beschrieben, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich wohlfühle, wo vielleicht auch Mitgefühl und Liebe praktiziert wird. Und dann daraus auch wieder in die Welt gehen kann und mich mit all den Dingen beschäftigen kann. Das ist also, so wie ich dich verstanden, immer diese Pendelbewegung braucht.
Und dann fände ich jetzt zum Beispiel auch die Idee spannend und für mich wäre das auch passend, dass in der gleichen buddhistischen Gruppe dann jemand auf eine Demonstration geht gegen Waffenlieferung und ein anderer aus der Gruppe auf der Gegendemonstration für Waffenlieferung geht. Und beide mit einem offenen Herzen.
Und beide können trotzdem in derselben Gruppe gut miteinander auskommen und sich verstehen.
Ja. Ja.
Gelik, wärst du gerne der persönliche Hauslama von Olaf Scholz?
Das ist, sagen wir so, eine interessante Frage. Aber das hängt vor allen Dingen von Olaf Scholz ab. Das heißt, ich könnte jetzt nicht sozusagen den Olaf Scholz nehmen und sagen, hör mal, lieber Freund, du setzt dich jetzt hin zu meditieren. Wenn jetzt der Olaf Scholz Interesse zeigt, dann könnte ich sicherlich mit diesem Interesse arbeiten. Das traue ich mir dann zu. Aber das hängt davon ab, ob jetzt sozusagen Olaf Scholz ist, bereit ist, sich zu öffnen und ob er bereit ist, sich seinen inneren Fragen zu stellen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich ihm dann helfe. Aber das kommt darauf an, wie gut unser Kontakt denn wäre. Ne? Ob sozusagen er willens ist, aber er auch sozusagen in mich Vertrauen finden kann. Wenn da kein Vertrauen ist, dann ja, kann man, glaube ich, nicht viel machen. Aber vom Herzen her, na klar. Aber auch der Putin könnte mit mir meditieren.
Ja, mal gucken, vielleicht ruft ja irgendwann jemand bei dir an, wer weiß.
Ja, sehr gern. Also Wladimir Putin, Zelensky oder auch Olaf Scholz können gerne mit mir eine Meditationsgruppe gründen.
Okay, lieber Gelik, herzlichen Dank für dieses sehr intensive Gespräch. Es war mir eine große Freude. Und auch an alle HörerInnen, vielen herzlichen Dank für euer Interesse.
Ja, vielen Dank. Wir haben ja doch auch eine Menge Zeit verbracht, ne, Gedanken. Also das heißt, auch von dir ist ja viel Energie eingeflossen, das alles zu sortieren und zu fragen. Auch, dass die Leute teilhaben und Fragen geschickt haben. Also es ist sehr schön, dieses ganze Interesse zu spüren.
Und ich möchte eigentlich ganz gerne mit einer Widmung abschließen, die ich von dir gelernt habe, die du von deinem Lehrer gelernt hast, Gelik. Einfach so als Schlusspunkt. Und ich glaube, es passt jetzt noch viel besser als sonst. Mögen Frieden und Liebe dort entstehen, wo sie noch nicht entstanden sind, und dort, wo sie entstanden sind, niemals kleiner werden, sondern stetig wachsen. Ich glaube, das ist genau das, was nötig ist.
Das hätte ich auch so gesagt, ja. Also hätte ich auch gerne.
Vielen herzlichen Dank und ich sage Tschüss an dich und an alle anderen. Danke, alles Gute.
Ja, Markus, dir auch vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.